Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 mit Reflexe. In unserer Sommerserie Europäische Gespräche beschäftigt sich Michael Sennhauser heute mit der frühen Europa-Trilogie des dänischen Regisseurs Lars von Trier. Lange bevor Trier mit Filmen wie Dogville oder Antichrist die Welt provozierte, hat er ab 1984 zuerst einmal Europa verblüfft mit drei innovativen, zunehmend komplexen Filmen. Insofern erwartet Sie in diesem Reflexe auch kein Gespräch, sondern eine Art Dialog mit einem Kunstwerk. Michael Sennhauser versucht herauszufinden, wofür Europa in Lars von Triers Europa-Trilogie denn eigentlich steht.
Are you there?
Ich suche in dem blutenden Europa nach dem, wovon ich träumte im Exil. Ich suchte Künste, ewig bunte Gärten, mit Bildern Rembrandts und Versen von Vergil.
Ich suche in dem blutenden Europa nach dem, wovon ich träumte im Exil. Ich suche Künste und ewig bunte Gärten in den Bildern Rembrandts und in den Versen von Vergil. Mit diesem Lied endet Lars von Triers Film «The Element of Crime», mit dem er 1984 seine ganz persönliche Revolution des Kinos einläutete. Es war ein behaupteter Blick von außen auf ein bereits mythisch verklärtes Europa und entsprechend begann der Film auch an den Rändern. Mit einer Hypnose der Hauptfigur in Ägypten. Fischer, der Antiheld im Film «The Element of Crime», ist ein ehemaliger Kriminalist, der sich nach Ägypten zurückgezogen hat. Er hat da im Exil unter anderem das kriminalpsychologische Sachbuch seines Lehrmeisters übersetzt. Dieses Buch, das auch dem Film seinen Titel gibt. «The Element of Crime». Aber Europa lässt ihn auch im Exil nicht los. Vor 2 Monaten war Fischer zur Aufklärung einer Mordserie in die Heimat zurückgekehrt und hat versucht, sich nach der Methode seines Lehrers in die Persönlichkeit des gesuchten Mörders zu versetzen. Schließlich fand er sich wieder in Kairo mit Kopfschmerzen und fehlenden Erinnerungen. Sein ägyptischer Arzt schlägt ihm vor, ihn mit Hilfe von Hypnose in seine eigenen Erinnerungen eintauchen zu lassen, um den Fall endgültig aufzuklären.
We must go back 2 months in the time. Back to where it all started. All I know, Europe has become an obsession to you.
Der Film beginnt also damit, dass seine Hauptfigur und damit natürlich auch das Publikum hypnotisiert wird.
I'm going to see Europe again. For the first time in 13 years.
Ich werde Europa wiedersehen, zum ersten Mal in 13 Jahren.
But Europe is not the same.
Aber Europa ist nicht mehr das Gleiche.
I have arrived at dusk.
Im Verlauf der komplexen Geschichte identifiziert sich Fischer immer mehr mit dem unauffindbaren Mörder Harry Gray. So sehr, dass er den letzten Mord schließlich selber begeht. Fischer ist Teil der Geschichte geworden, die er untersuchen wollte, seiner eigenen europäischen Geschichte. Sie ist ihm gefolgt nach Ägypten, oder er hat sie mitgenommen.
Are you there?
Ich suche in dem blutenden Europa nach dem, wovon ich träumte im Exil.
The Element of Crime war der erste Film der Europa-Trilogie von Lars von Trier. Entstanden und herausgekommen im Orwell-Jahr 1984. Geschrieben hatte von Trier das Drehbuch zusammen mit dem ebenso genialischen Niels Wörsel. Die beiden Jungfilmer waren wild entschlossen, der Welt ihr Genie zu unterbreiten, auch wenn das Geld dazu vorläufig fehlte. Um den nächsten Film der Trilogie auf die Beine zu stellen, schlossen die beiden eine Wette ab mit dem zuständigen Kommissar des dänischen Filminstitutes. Sie wollten beweisen, dass es möglich war, einen Spielfilm für 1 Million dänischer Kronen zu konzipieren und zu drehen. Niels Wörsel erinnert sich an die Konzeption von Epidemic, wie der Film dann schließlich hieß.
Auf der einen Seite war die Idee, helt kort, altså egentlig bare lave en film for en million, ikke? Så sådan,
das war ein billiger Film für unter eine Million und thematisch inspiriert von der damals eben aufkommenden AIDS-Epidemie, sagt Wörsel. Für uns war das eine Riesenherausforderung, dieser Widerspruch zwischen dem großen Thema und dem kleinen Budget.
Så billig en film og så håndterer altså noget så stort som epidemik, ikke? Altså sådan en modsigelse er jo også, det var, man kan sige, det lå der også en udfordring, ikke?
Nils Wörsel und Lars von Trier behalfen sich mit einem weiteren Trick. Sie bauten die Konzeptionsgeschichte des Films in den Film ein. Epidemic fängt damit an, dass Wörsel das fertige Drehbuch am Computer ausdrucken möchte. Plötzlich aber beginnt seine Freundin zu lachen, denn der Ausdruck bricht schon auf der Titelseite ab. Die Tücken der damals, 1987, ebenso völlig neuen Computerei haben das Filmmanuskript gefressen.
Yeah, we never got on the way.
It's film, but not film manu.
Dieser Kniff ermöglichte es Lars von Trier und Nils Wörsel, vor der Kamera die Geschichte und das Drehbuch zu Epidemic zu konzipieren und zu entwickeln. Einzelne Szenen des Films wurden an diese Diskussionen angefügt. In der folgenden Szene erläutert Lars von Trier seinem Freund anhand einer Zeitlinie an der Wand die Grundvoraussetzung der Geschichte. Es geht um einen jungen Arzt, einen absoluten Idealisten, der sich angesichts einer geheimnisvollen, tödlichen Epidemie weigert, vorschriftsmäßig im Keller des staatlichen Spitals zu bleiben und Teil einer Übergangsregierung von Ärzten zu werden. Er will in die Welt hinaus und den Opfern dort helfen. Die Tragik besteht dann allerdings daraus, dass es eben dieser von Lars von Trier selber gespielte junge Arzt sein wird, der die Epidemie in die Welt hinausträgt.
Det må helt klart være lægen, som på en eller anden måde er med til at brede den her sygdom ud.
Ja.
Uden ham, uden hans idealistiske indsats,
er der ikke været nogen sygdom.
An der Wand, an welcher die beiden Jungfilmer die Plotlinie des Films skizziert haben, steht auch mehrfach Wag-Tann. Das steht für Wagners Tannhäuser. Die Musik, die Lars von Trier einsetzt, um den tragischen Idealismus des jungen Arztes zu untermalen. Während der Arzt von einem Seil unter einem Helikopter in die Welt hinausgetragen wird und mit ihm die tödliche Krankheit, ist eben Wagners Tannhäuser zu hören. Im nächsten Schritt fahren Wörsel und von Trier im Film mit dem Auto nach Deutschland und besuchen dort den Schauspieler Udo Kier, der später auch im dritten Film der Trilogie eine Rolle spielen wird.
But how are you, Udo?
My mother just died.
Udo Kier erzählt den beiden vor laufender Kamera, dass seine Mutter eben gestorben sei. Und sie hätte ihn erschüttert mit der Geschichte seiner Geburt. Er sei nämlich während eines Luftangriffs der Alliierten auf Köln im Spital zur Welt gekommen. Seine Mutter hätte in den Trümmern des Spitals nach ihrem Kind suchen müssen. Und später sei sie die Richard-Wagner-Straße entlang getaumelt und hätte im Wasser des Kanals die Opfer der Alliierten Phosphorbomben gesehen.
I don't know. You know the Aachener Weiher? It's at the end of Richard-Wagner-Straße.
Yeah, I know the Richard-Wagner-Straße.
And she told me then, that she saw, she heard first the noises, and then she saw, I mean, screamings, and she saw a lot of people, and they were all under the water, because the only thing which they were instinctively doing was going under the water because of this phosphor, because it was burning. Some had obviously on the skin or something, and they went down just to get their, you know, their head off to breathe.
Mit dieser Schilderung von Udo Kier ist ein großer Themenblock von Lars von Triers mythischem Europabegriff bereits einigermaßen umrissen. Der Idealismus oder eben auch die Ideologie, welche immer wieder Tod und Zerstörung bringt, der Zusammenprall geistiger Bewegungen in Europa, krude illustriert mit der Musik Wagners auf der einen Seite und der Zerstörung, welche der alliierte Kampf gegen Hitler-Deutschland mit sich brachte, auf der anderen Seite. Aber damals schon hat sich Lars von Trier gehütet, allzu einfach deutbar zu werden. Provokation und Witz sind ihm wichtiger. Und auch dazu gibt es eine großartige Szene im Film Epidemic. Die seltsamen Eiterbeulen, welche die Epidemieopfer am Körper tragen, lassen nämlich beim Platzen zweifarbigen Eiter ausströmen, wie Lars von Trier seinem Co-Autor Nils Wörsel erklärt. Und der fühlt sich davon an eine Zahnpasta-Marke seiner Kindheit erinnert. Signal. Die weiße Zahnpasta mit den roten Streifen. Prompt kauft von Trier in Deutschland eine dieser Tuben, Signal Plus, und schneidet sie auf, um dem Geheimnis, Hemmligen, auf die Spur zu kommen.
Nils?
Signal Plus. Die Vorsorgekraft. Klinisch erprobt.
Danke. Ja. Nu vil det så afsløre sig. Hemmeligheden.
Auch andere Gedankenspiele kommen zum Zug. So bewirkt die hohe Sterberate bei der geheimnisvollen Epidemie eine Beschleunigung bei der Ausbildung im Film. Ein junger schwarzer Mann erklärt, er habe sich noch nicht ganz daran gewöhnt, dass er jetzt Priester sei. Das Studium hätte 2 volle Tage gedauert.
Still not quite used to being a priest.
Die Ausbildung zum Zahnarzt dauere einen halben Tag, einen ganzen Tag müsse man veranschlagen, um Pilot zu werden.
It takes a whole day to become an airline pilot.
Ich habe 2 Tage studiert, dann war ich Priester. Die haben mir dann ein Buch gegeben, ich habe es geöffnet und das war alles in Latein. Hat sich herausgestellt, ich bin ein katholischer Priester.
I studied for 2 days. They gave me this book and told me I was a priest. I opened the book. It was goddamn Latin. I told them, this book is goddamn Latin. They told me I was a Catholic priest. What the hell?
Schließlich kommt es im Film zu der Szene, bei der die beiden Jungfilmer den Filminstitutskommissar zum Abendessen eingeladen haben, um ihm das Drehbuch vorzustellen. Der ist natürlich höchst beunruhigt, weil die paar Seiten Drehbuchskizze nicht einmal einen Schluss vorgeben. Da läutet es an der Haustür, ein Mann kommt mit einer Frau, die sein Medium ist, und er hypnotisiert sie. Sie erlebt in der Hypnose den Horror der Epidemie des Films, weint, schreit und springt schließlich heulend auf den Tisch. Statt einer Filmszene aus dem verseuchten Europa haben wir den klassischen Bodenbericht des griechischen Dramas. Wie schon in The Element of Crime, über einen Hypnosetrick. Eine wahrhaft grauenvolle Szene, die indirekt über die Schilderungen der weinenden Frau stärker wirkt, als es eine gestellte Filmszene je könnte. Trotzdem, der dänische Filmhistoriker und Lars von Trier-Biograf Peter Schepperlan sagt, Epidemic sei nicht wirklich ein guter Film geworden, eher ein aufgeblasener Schulfilm, ein Tummelfeld für Experimente.
Epidemic er vel ikke nogen rigtig god film, men det er en meget nødvendig film. Det er sådan en film, hvor man rigtig føler, her for kunstneren endnu en gang ligesom afprøvet nogle ting, som man kan sige, det skulle han måske have afprøvet på filmskolen. Og det er i mange henseender sådan en...
Aber Epidemic sei als Film schon legendär und er enthalte vor allem schon viele der schwarzhumorigen Elemente, die später Lars von Triers Geisterspital-Fernsehserie The Kingdom zu einem Welterfolg werden ließen.
Der Trier lavede Riget, jamen det er faktisk allerede foregrebet her. Der var bare ikke nogen, der kunne se, det var morsomt dengang.
Wie spöttisch und spielerisch Lars von Trier mit der überbrachten und der aktuellen Kultur und Popkultur umzugehen versteht, zeigt dann schließlich der unvermeidliche Schlusssong über dem Abspann von Epidemic. Basierend auf Themen von Bach und Wagner blubbert da ein parodistischer Disco-Song ganz im Einklang mit den 80er Jahren vor sich hin.
The plague is here. Bring out your death.
The end is near, the plague is here. Das Ende naht, die Pest ist da. Epidemic, epidemic, we all fall down. Wir alle gehen unter.
Crushes on the
Mit The Element of Crime und Epidemic hatte sich Lars von Trier als höchst origineller Nachwuchsfilmkünstler etabliert. Nun war es Zeit für den ersten ganz großen Wurf. Europa. Europa kam 1991 heraus, gewann den Jurypreis am Filmfestival von Cannes und machte Lars von Trier fast über Nacht zum neuen Starregisseur des europäischen Kunstkinos. 4 Jahre, bevor er mit der Dogma 95-Deklaration schon wieder eine Revolution lostrat. Europa ist die Summe der Trilogie, die Verdichtung der Themen und vor allem ein Film, der keine Spur von Improvisation oder Gebastel mehr in sich trägt. Europa ist ein Hochglanzfilm, eine bildgestalterische Tour de force in Farbe und Schwarz-Weiß mit theatralischen Effekten wie riesigen Schriftzügen als Bildhintergrund und mit einer Ausstattung, die um ein Vielfaches teurer wirkt, als sie tatsächlich gewesen ist. Europa erzählt die Geschichte des idealistischen jungen amerikanisch-deutschen Juden Leopold Kessler. Dieser Kessler kommt aus den USA 1945 nach Europa. Er hat den Kriegsdienst verweigert, will jetzt aber Teil des Wiederaufbaus sein und beginnt, dank der Vermittlung seines deutschen Onkels, eine Ausbildung als Schlafwagenschaffner bei der Zentropa Eisenbahngesellschaft. Zunächst aber hypnotisiert Lars von Trier sein Publikum einmal mehr und gründlich in den Film hinein. Bergmann-Star Max von Sydow hat die Stimme des Hypnotiseurs beigesteuert, die Kamera fixiert Eisenbahngeleise, wir rasen auf Schienen durch die Nacht.
Now listen to my voice. My voice will help you and guide you still deeper into Europa. Every time you hear my voice, with every word and every number, you will enter a still deeper layer. Open, relax.
Ich zähle bis 10, dann bist du in Europa.
I shall now count from 1 to 10. On the count of 10, you will be in Europa. I say 1. And as you focus your attention entirely on my voice, you will slowly begin to relax. 2. Your hands and your fingers are getting warmer and heavier. 3. The warmth is spreading through your arms, to your shoulders and your neck. 4. Your feet and your legs get heavier. You are floating. 5. On the mental count of 10, you will be in Europa. Be there at 10. I say 10.
Der junge Leopold Kessler wird von seinem Onkel, einem altgedienten Schlafwagenschaffner, in Empfang genommen und zu einer riesigen Drehscheibe im Gleisgewirr geführt. Da erwartet die beiden schon der Herr Inspektor, der Leo zu seiner Berufswahl gratuliert.
Sie werden die Ehre haben, Ihren Dienst in dem ersten Erster-Klasse-Schlafwagen zu tun, der für das wiedererstandene Unternehmen Zentropa fährt. Sie haben Tag und Nacht an diesem Wagen gearbeitet, aber jetzt kann er hinausrollen. Ich verstehe, dass Sie den besonderen Wunsch geäußert haben, zum Schlafwagenschaffner ausgebildet zu werden. Eine gute Wahl. Aber sehen Sie, es ist auch eine symbolische Geste, dass unsere Direktion Ihnen die Sondergenehmigung erteilt hat, da Sie Ausländer sind. Wir beschäftigen uns ja mit einer so wichtigen Sache, wie es die Möglichkeit der menschlichen Fortbewegung ist, und da soll es keine Grenzen geben. Ich selbst habe meine Karriere als Schlafwagenschaffner begonnen. Und glauben Sie mir, das war meine glücklichste Zeit. Die Arbeit des Lokomotivführers kann reizen wegen ihrer Spannung, die im Stellwerk wegen ihrer Systematik, aber nur der Schlafwagenschaffner hat den direkten Kontakt mit den Reisenden. Eine schöne Aufgabe. Er kann sagen, überlassen Sie mir die Verantwortung für Ihre Reise. Ich kümmere mich um alles. Schlafen Sie ruhig. Nicht wahr, Herr Kessler?
Ja, sicher, Herr Inspektor.
Gestatten Sie mir, diese Aufgabe mythologisch zu nennen.
Schon auf der ersten Fahrt mit dem wiederauferstandenen Erste-Klasse-Schlafwagen trifft Leopold Kessler auf die von Barbara Sukowa gespielte Katharina Hartmann, die Tochter des Besitzers der Zentropa-Bahngesellschaft.
My name is Katharina Hartmann. As you may know, my family owns Zentropa. You've chosen an unusual time to come to Germany. An American in a civilian job is a rare sight these days.
Und die will wissen, warum Leo freiwillig hergekommen sei.
I'm just trying to understand why a young American wants to play tourist in these sad surroundings. I understand you refuse to be a soldier.
Er wolle seinen kleinen Teil leisten beim Wiederaufbau von Europa, erwidert er.
Why?
I believe my taking on a job as a civilian here is a small contribution to making the world a better place. It's time someone showed this country a little kindness.
Aber Herr Kessler, Sie sind ja wirklich ein echter Idealist.
Are you laughing at me?
No, I'm smiling. Because what you say seems to come from a place far away.
Bald darauf ist Leopold Kessler auch schon in der Villa der Familie Hartmann zum Essen eingeladen. Am Tisch sitzt neben Katharina auch der Patriarch Max Hartmann und der Bruder von Katharina, der von Udo Kier gespielte Lawrence.
Jan, unser Gast ist gekommen.
Entschuldigen Sie die Verspätung, bitte.
Man soll sich niemals entschuldigen, mein Junge. Das Leben ist zu kurz. Cat hat mir erzählt, dass Sie eine Stellung in unserer Firma angetreten haben. Das freut mich sehr.
Meinem Vater gefällt es, dass Sie Amerikaner sind. Er sieht Zentropa gern als internationales Unternehmen. Er meint, heutzutage ist es nicht gut, Deutscher zu sein.
Unsinn, Larry. Lass uns essen.
Meine Schwester hat ein Auge auf Sie geworfen. Sollten Sie wissen.
Gebt jetzt Ruhe, ihr beiden.
Das ist ein mutiger Schritt, Herr Kessler, sich zu diesem Zeitpunkt nach Deutschland zu begeben. Es ist eine große Tragödie, die diesen Teil der Welt ereilt hat.
Es dauert nicht lange, bis das Gespräch sich um Deutschland, den Wiederaufbau, aber auch um die Besatzung dreht.
Die Alliierten sprengen Kräne im Westhafen. Sie demontieren.
Demontieren?
Um zu verhindern, dass wieder eine deutsche Militärmacht entsteht, zerstören sie überall im Land Industriebetriebe und alle Anlagen, die dafür eine Bedeutung haben können.
Mir unbegreiflich, wie die paar Kräne, die noch in diesem Land herumstehen, eine Bedrohung sein sollen. Damit schaffen sie es doch nur, die Lebensmittelversorgung noch mehr zu verschlechtern.
Jetzt bist du wirklich zu naiv, Kat. Die Kräne laden doch Kohle für die IG Farben. Die Amerikaner sind tüchtige Leute. Erst sichern sie sich die Chemiepatente der IG Farben und dann zerstören sie die Anlagen, damit sie nicht mehr produzieren können. Alles unter dem Vorwand der Entmilitarisierung.
Wie schon mit der vom gleichen Udo Kier erzählten Geschichte von den Phosphorbomben der Alliierten in Köln im Film Epidemic, skizziert Lars von Trier hier mit wenigen Strichen die Verstrickung aller Parteien. Und bald darauf tritt der Regisseur sogar selber auf, in einer Rolle als Entlastungsjude. Erpresst vom amerikanischen Gebietskommandant, muss dieser bei der Entnazifizierung des Eisenbahnbarons Hartmann helfen.
Jetzt ist es soweit, Max. Der Jude ist da. Mariechen, bringen Sie mir das alberne Papier. Nun soll ich Sie fragen, kennen Sie diesen Mann?
Max Hartmann ist mein Freund. Er hat mir Essen gegeben und mich in seinem Keller versteckt.
Mit Europa hat Lars von Trier ein Schuld- und Sühne-Melodrama geschaffen, das alle Register zieht. Filmisch angelehnt bei Bergmann, Tarkowski und Karl Theodor Dreyer, aber respektlos, provokativ und gestalterisch schon fast wagnerianisch dick auftrumpfend, entwirft Lars von Trier einen Europamythos, der sich zu einem jahrhundertealten kollektiven Schuldkomplex verdichtet. Europa ist unsere Erbsünde, unsere Geschichte, unser Habitat und der Ort unseres Untergangs. Und wer nicht handelt, macht sich erst recht schuldig, wie Katharina Hartmann dem naiven Idealisten Kessler erklärt. Denn Katharina hat sich als Werwolf entpuppt, als Teil des nazideutschen Widerstands gegen die alliierte Besatzung. Und Schlafwagenschaffner Kessler wurde unwissentlich Teil eines Terroranschlags.
I really loved you. Now there were times when all I wanted was for us to leave and forget about Germany.
Ich habe dich wirklich geliebt, erklärt Katharina. Es gab Zeiten, da wollte ich Deutschland verlassen. Aber ich habe einfach getan, was ich tun musste. Alle Menschen in diesem Zug sind durch den Krieg gegangen, genau wie ich. Und jeder von uns hat sich schuldig gemacht, auf die eine oder andere Weise, einfach um zu überleben. So wie ich das sehe, bist du, Leopold, der einzige Kriminelle unter uns.
Everybody on this train has been through the war just like me. You can't compare yourself to us. Everybody has killed or betrayed, directly or indirectly, hundreds of times just to survive. Look into their eyes and you see what I mean.
Pete, you're talking about an awful crime.
But the way I see it is that you are the only criminal.
Ich habe doch gar nichts getan, sagt Leopold.
I haven't done anything. I'm not working for either side.
Exactly.
Eben, sagt Katharina. Damit hat Lars von Trier seine Europa-Trilogie beinahe abgeschlossen. Das komplexe historische Gewebe aus Schuld, Ideologie, Verstrickung und Teilnahme bezeichnet den kulturellen Raum, aus dem heraus wir und damit auch Lars von Trier als Künstler sich zu definieren haben. Und erst rund 10 Jahre später integriert Lars von Trier auch noch die Geschichte der USA und unsere Prägung durch das amerikanische Kino in den westlichen Schuldkomplex. Mit Dancer in the Dark und natürlich mit Dogville und Mandalay, den ersten beiden Teilen der noch immer unvollendeten Amerika-Trilogie. Aber am Ende von Europa, 1991, sind wir erst einmal zur Ruhe gekommen. Ertrunken in der Tiefe eines Flusses hängt die Leiche des Amerikadeutschen Leopold Kessler. Hypnotiseur Max von Sydow beendet die Seance.
In the morning, the sleeper has found rest on the bottom of the river. The force of the stream has opened the door and is leading you on. Above your body, people are still alive. Follow the river as days go by. Head for the ocean that mirrors the sky. You want to wake up, to free yourself of the image of Europa. But it is not possible.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.